Ready for Freddy.
Is klaar.
Hallo und grüß euch bei der dritten Folge von Ich gleich, unserem Südtiroler Podcast. Und wir sind heute daheim bei uns in der Tonstube, in unserer Base und haben es da ganz heimlich. Neben mir ist wieder der David Gruber, der die Sterne bis unendlich und zurückgezählt hat, also der Chuck Norris der Sterne.
Das ist nicht möglich.
Ja, ich muss mir jetzt mal was ausdenken. Hallo David, grüß dich.
Hallo Marc.
Ja David, dass wir gleich so das erste wichtige Thema angehen. Wie war es letzte Woche, war es echt für dich? Warst du wählen?
Ja. Du?
Okay. Ja, ich war auch wählen.
Wollen wir es weiter kommentieren?
Nein, haben wir das eigentlich schon erledigt. Was hast du noch getan letzte Woche?
Marc, letzte Woche habe ich etwas extrem Geiles gemacht. Und zwar, ich war im Ferdinandeum in Innsbruck mit einem Freund von mir. Und zwar, der Hintergrund war, dass im Ferdinandeum seien gelagert die Tagebücher von Max Valier. Max Valier kennen die Südtiroler in der Regel, weil es viele Straßen und Schulen gibt, die noch imponent sein. Und ich bin draufgekommen über Umwege, dass der eben erstens mal Tagebücher geschrieben hat. Okay, er ist soweit ganz nett, aber dass man die Tagebücher auch noch einsägen kann. Und der Hintergedanke war, wo ich das dann draufgekommen bin, vielleicht mit ein bisschen cooler hat er da irgendwelche astronomischen Zeichnungen drin. Was will ich damit machen? Ich habe gedacht, vielleicht, wenn du ein cooles paar Sachen findest, so vielleicht, wie er die Venus gezeichnet hat oder in Saturn oder irgendwie eine Aufzeichnung, was er heute besonders am Himmel gesehen hat. Der Max Valier war so ein bisschen Amateur-Astronom unterwegs.
Ja, ne? weil ich muss ja sagen, ich kenne ihn eigentlich mehr so durch seine Raketenautos.
Ne? Genau, ne, das ist, also, man kennt ihn als Raketenforscher. Ihn eigentlich auch weltweit, will ich jetzt sagen, ein bisschen so vorbereitend in der Technologie. Er hat auch Träume gehabt, eben selber ins Weltall zu fliegen, zum Mond zu fliegen. Und so kennt man ihn. Nicht? Aber was die wenigsten eben wissen und was ich draufgekommen bin bei der Führung durch sein Geburtshaus, wo jetzt aktuell übrigens die IDM sitzt, also neben dem Walterplatz, er war selber Amateurastronom und bereits in sehr jungen Jahren, also 16-jährig, 14, 15, 16-jährig.
Ja, alt ist er leider nicht geworden.
Nicht? Ja, alt, ja, 35. Ja, also er ist bei einem Raketenexperiment, ich glaube Treibstoff hat er getestet, Paraffin, und dann ist ihm um die Ohren geflogen.
Mit der Schelle, ne?
Leider, aber was ihm interessant ist, er hat in seinem Dachstuhl, sozusagen, wo er aufgewachsen ist, in einem Geburtshaus, hat er den Himmel beobachtet mit dem Teleskop von seinem Opa. Und immer noch echt, schauen wir mal, ob es die Tagebücher erstens mal noch gibt und zweitens, wenn ich mit ein bisschen Glück sehe, eben effektiv etwas drin, was er gesehen hat damals, was sich dahinter Gedanke ist, vielleicht kann man das verwerten für eine Planetariumsvorführung in Gummer. Nicht? Weil 2020 haben wir das 125-jährige Geburtsjahr, sagen wir, vom Max Valier, und eigentlich, das kann man vielleicht dann irgendwie verwerten. Und meine Hoffnung war, ich gehe da raus, schauen wir die Tagebücher rund, plattel die durch, so mehr oder weniger, und ich finde vielleicht zwei, drei Bilder oder so.
Und du hast es gefunden. Ich meine, was mich jetzt am meisten interessiert hat, vielleicht gibt es irgendeine noch unveröffentlichte Skizze von irgendeinem Raketenauto, was man vielleicht in Elon Musk umschicken können für SpaceX, Südtiroler.
Nein, also Patent. Ich muss sagen, ich war unmöglich überrascht, was die Tagebücher beinhaltet haben, weil das waren Zeichnungen und Zeichnungen und Zeichnungen ohne Ende. Der hat Mondkrater gezeichnet, besser wie ich sie fotografieren kann, das war Wahnsinn. Sternenkarten drin, wo er aufgezeichnet hat, von welcher Richtung, welche Sternschnuppe wann kämen ist. Kometen hat er beobachtet, die damals zu sehen gewesen sein. Mars hat er, weiß nicht, wie oft er den Mars gezeichnet hat, in Saturn gezeichnet, hat er erzählt, wie er auf dem Walterplatz gestanden ist, um in die Leute ein bisschen was über die Sterne und Planeten zu reden. Das war alles sehr, es waren 12 Bände, ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten das waren. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich aufhören und umfangen soll. Also ich bin dort wirklich 5 Stunden durchgesessen, ohne Pause, trinken, nichts, essen, nichts. Also war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr spannend. Cool. Und das hat sich also auf jeden Fall ausgedacht. Ich musste unbedingt nochmal aussehen, weil das ist in einem Tag, geht sich das unmöglich aus. Nicht? Aber das war echt, echt genial.
Aber was sind jetzt die Hard Facts?
Ja, die Hard Facts.
Nein, also,
was interessant war, die von den Raketen hat da eigentlich nichts drinnen stehen gehabt. Ich weiß nicht genau, warum, aber eben das gedacht hat, das ist jetzt wirklich leider Astronomie mal und die, vielleicht hat er die Notizen von den Raketen aus irgendwo anders. Abgesehen davon hat er das, das erste Buch ist von 1911. Dort war ja praktisch, was war er da? 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Nicht? Das heißt, da war es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Aber was zum Beispiel cool ist, was man, wo ich mir jetzt gerade denke, dass man da was Wissenschaftliches daraus lernen kann, er hat ein Band von deinen 12 Bändern, da geht es ausschließlich um zum Beispiel Sonnenflecken. Die Sonne, das wissen wenig, aber die Sonne selber ist jetzt nicht leider eine weiß-gelbe Kugel, sondern wenn man da genau hinschaut, sieht man da Sonnenflecken drauf. Manchmal hat die Sonne sehr, sehr viele und manchmal hat sie eben fast überhaupt keine oder überhaupt gar keine, ist ein Ausdruck der Sonnenaktivität und man hat das dokumentiert, zurück bis ins frühe 19. Jahrhundert, weiß man genau, an welchem Tag die Sonne wie viele Flecken gehabt hat. Und er hat ein Band, wo er, glaube ich, ein ganzes Jahr lang die Sonne beobachtet hat. Und es gibt nur viele Lücken in die Archive. Und das kann man jetzt tatsächlich auswerten und hergehen und sagen, dass das Archiv, das weltweite Archiv, mit den Daten von Max Bollier zu vervollständigen. Weil ich glaube, das hat noch niemand gemacht. Die Tagebücher, dass es die gibt, hat man bis dato nicht gewusst. Ne?
Gewaltige Geschichte eigentlich, wenn du denkst, kannst du dir vorstellen, heute der 16-Jährige, der hergeht und sagt, oh cool, jetzt gebe ich mal für ein Jahr lang, schreibe mir einfach mal die Sonne. Und
ja, also genau, wie fanatisch der war. Ja. Also wirklich präzise Aufzeichnungen und auch die, man unter Umständen muss man sich das so überlegen. Er hat unter anderem auch die Andromeda-Milchstraße gezeichnet. Er hat es als Andromeda-Nebel bezeichnet. Man hat damals, wo er das gemacht hat, aber nicht mal gewusst, was es ist. Man hat gewusst, da ist etwas am Himmel. Er hat es gezeichnet. Und erst später, eigentlich in den 60er Jahren, ist man draufgekommen, dass das eigentlich eine Galaxie ist, also eine Ansammlung von Milliarden von Sternen, ist extrem weit weg. Das hat er noch nicht gewusst. Er hat es natürlich gesehen, er hat es gezeichnet, aber das sich in der Form ein Mensch ist, also in seine Art des Denkens zurückzudenken, was hat er damals wissen können und schon, dass er es noch nicht gewusst hat, so irgendwie, man leidet so ein bisschen, ich leide mit ihm mit, dass er nicht so lange gelebt hat, dass er das halt irgendwie hätte lernen können. Nicht? Also sehr, sehr spannend und auch, man merkt, wie nerdig er war oder wie fanatisch er war. Er hat nämlich seiner Frau einmal durchs Teleskop in Mars zeigen wollen und dann schreibt er, die Frau war sehr enttäuscht. Weil es ist auch heute noch so, wenn man heute kennt man die ganzen schönen Bilder vom Internet, nicht? Die ganzen bunten Gasnebel und alles mehr. Und wenn heute Leute zur Sternwarte kommen und die erwarten sich das sozusagen, aber sie sind noch sehr enttäuscht, wenn sie noch durchschauen, dann sehen sie so einen Planet als kleinen Punkt, auch durch ein großes Teleskop. Das ist eben das Problem, das zu vermitteln, dass man das eben nicht so sieht wie ein Weltraumteleskop mit der Kamera.
Ja, klar.
Und seine Frau offensichtlich, also er wisst, was er sieht, er war beeindruckt von der Güte von dem Teleskop, er wollte es unbedingt seiner Frau zeigen, dann kommt seine Frau, schaut durch und ist extrem enttäuscht gewesen.
hat er in die Tagebücher
sozusagen festgehalten. Das ist vermerkt und man merkt richtig, er meint es total ernst, also er kann sich gar nicht in sie einversetzen, warum sie jetzt enttäuscht ist. Ja, er kann nicht verstehen, wieso der jetzt enttäuscht ist, wenn sie maßig. Ja. Und das ist schon genial. Also du wirklich da mit Herz und Seele eigentlich der Raumfahrt und der Astronomie so ein bisschen verschrieben.
Ja, cool. Also eigentlich ganz recht, dass dein Arbeitsplatz nach ihm benannt worden ist, oder?
Ja, also zumindest die Sternwarte nach ihm benannt. Ja. Die Sternwarte Max Valier, die Technische Fachhochschule Max Valier, Straßenpleit. Also er ist schon eine, sagen wir, Persönlichkeit, des wert ist, dass man sich regelmäßig an ihn erinnert. Nicht?
Ja, große Fußstapfen eigentlich.
Ja, du Marc, bevor ich dich frage, was du getan hast, wollen wir ein Bierle aufmachen?
Ja, ich habe schon befürchtet, du hast das mal gar nichts mit.
Nein, ich habe ganz etwas Spezielles mit, zwei spezielle Sachen noch nicht mit. Und zwar, das kriegt man bei uns gar nicht. Beides nicht. Also ich habe so ein Ding gekriegt von einem guten Freund von mir, Lukas, wenn herrscht. Hallo Lukas, danke dir. Von der Edge Brewing Brauerei. Wo ist der? In Barcelona. Product of Barcelona. Das Bier heißt Space Coast. Und da ist ein Astronaut vorne drauf gezeichnet mit Sternen und statt Planeten fliegen da Hopfen miteinander. Sogar Hopfen mit einem Raketenantrieb, sehe ich da. Und ein Krokodil, was in der Sonne Bier trinkt. Ja, auf jeden Fall ein IPA und ich denke, das können wir uns jetzt gut super gehen lassen. Ne?
Perfekt. Danke, ja. Lukas.
Danke, Lukas. Wir werden noch sagen, wie es geschmeckt hat.
Jetzt über.
Die haben wir in unsere Degustationsglaseln da rein.
Ja.
Du her nochmal, du. Herz wie es schaumt. He?
Brutal.
Na, probieren wir mal. He?
Du.
Du, Marc. Zum Wohl.
Ja, auf den Lukas.
Auch auf den Lukas. Aber leider, wenn es gut ist. Ja.
Gut.
Fruchtig.
Ja.
Ah, das geht wieder.
Super.
Ja, Marc, also, wie war deine letzten zwei Wochen?
Ja, du, viel ist passiert, viel ist schon gewesen. Wir haben einige Delegationen in Rolle gehabt. Ich war bei zwei Konferenzen zum Thema Minderheitenrecht. War jetzt, ich glaube nicht, was da jetzt lang und breit erzählt war, teilweise fast zu sehr in der Materie. Aber wo ich auch war und wo ich dich eigentlich ein bisschen vermisst habe, vielleicht warst du an dem Tag in Innsbruck, es war die Pressekonferenz von der Landesregierung zur Südtiroler Forschungsoffensive in Bozen. Und das war ganz interessant. Wahrscheinlich warst du wirklich in Innsbruck, oder?
Muss sagen, ich war arbeitstechnisch im Einsatz, aber nicht in Innsbruck, sondern ich war beim Deutschen Schulamt wegen Fortbildungen zu reden für Kindergartenerzieher und Erzieherinnen. Also deswegen habe ich leider nicht kommen können. Ich habe gewusst, dass die stattfinden, aber leider nicht ausgegangen.
Ja, eben. Das haben die schon vermisst, aber super.
Guten Grund gehabt.
Ja, nein, ist wirklich ein guter Grund. Toll, dass schon im Kindergartenalter nachher.
Je früher, desto besser.
Eben, sieht man. Hashtag Max Valier, ne?
Hashtag Max, genau.
Nein, kann ich dir vielleicht eh kurz erzählen. Eben, also, im Grunde, um was geht es? Eben 2017 hat die Landesregierung sozusagen Südtiroler Forschungsoffensive genehmigt und es geht darum, dass einfach in den nächsten Jahren einfach mehr Geld sozusagen in Forschung hineingepumpt wird. Was natürlich nicht schadet.
Mehr ist allem gut.
Ne? Mehr ist allem gut. Und überhaupt, wenn man eigentlich eben die Zahlen vergleicht, eben war am Anfang von der Vorführung, haben sie ein Slide gezeigt, wo sie eben gesagt haben, was sozusagen die Forschungsquote aufgrund des Bruttoinlandsprodukts ist. Und haben da Zahlen von 2015, glaube ich, hergenommen. Und da hat man gesehen, dass eben die Forschungsquote in Südtirol bei 0,75 liegt.
Wie schnell im Rollen vergleicht zu den anderen?
Ja, es ist total wenig, weil eben, wenn man vergleicht zu den Nachbarländern, Trentino 1,9 und Nordtirol 3,1.
Aber.
Und wenn man es sonst mit den Forschungshochburgen sozusagen ein bisschen vergleicht, eben Kalifornien 4,8 oder Baden-Württemberg auch 4,8, also da sieht man, da ist noch Luft nach oben.
Wieso? Gibt es da einen Grund, wieso das so ein Tierfall war? Oder?
Keine Ahnung. Also ich glaube einfach, dass Südtirol einfach wirklich, was Forschung angeht, erst in den letzten Jahren wahrscheinlich wirklich ein bisschen, also wir sehen es ja an der Uni, Eurex, sind als relativ neue junge Strukturen. Strukturen. Wenn man es gerade vergleicht, zum Beispiel mit der Landesuniversität Innsbruck oder Trient, also schon rein schon vom Alter einfach, dass da länger Forschung gemacht wird und wir vielleicht in Südtirol ein bisschen einfach hinten nach waren. Und deswegen ist die Forschungsoffensive, glaube ich, wirklich super, dass wir da ein bisschen aufholen.
Mhm.
Und ja, was sind so die großen Big Points?
Kriegen wir Geld?
Wir kriegen Geld, oder es ist ein Wissenschaftsfonds eingerichtet worden, der ist mit 4 Millionen Euro das Jahr dotiert. Und da gibt es verschiedene sozusagen Fördermöglichkeiten. Eins ist, das nennt sich, glaube ich, Research Südtirol. Und da geht es hauptsächlich darum, einfach Forschungsprojekte aus Südtirol zu finanzieren.
Mhm.
Also ganz, ganz normale Projektförderung. Das zweite ist wieder Projektförderung, aber von Projekten aus der Euregio. Also Europa-Region Tirol, Südtirol, Trentino. Und das heißt Euregio Plus. Und da ist eben, wenn wir eben Südtiroler Strukturen, was wir tun in Innsbruck oder Trient machen, kann man es machen. Dann eine wirklich, meiner Meinung nach, die tollste Sache vom Ganzen. Das nennt sich Joint Research Projects. Und das ist wirklich cool, weil da können ab jetzt, also es sollen verschiedene Vereinbarungen mit Nachbarregionen vereinbart werden. Also auch mit Österreich, mit eben vielleicht Bayern, Baden-Württemberg, italienische Regionen, dass Südtiroler Forschungsinstitute sich bei Fördergeldern aus diesen Regionen bewerben können. Sprich, dass zum Beispiel mit den österreichischen Partnern sich beim österreichischen Forschungsfonds oder so bewerben kann für Fördermittel und dann wird die Quote von Südtirol wird von der Provinz übernommen.
Mhm.
Und das ist total toll, weil eben sozusagen die Kooperation eben mit Forschungsinstituten außerhalb natürlich noch mehr gefördert wird und einfach sozusagen die Möglichkeiten und die verschiedenen Geldtöpfe einfach mehr werden. Nicht? Obwohl das Geld grundsätzlich eben dann aus Südtirol kommt.
Mhm.
Aber das finde ich eine super Geschichte. Und das nächste geht eigentlich wieder in die Richtung, dass Projekte, die zum Beispiel bei Horizon 2020
eine super Bewertung gekriegt haben, was oft der Fall ist, aber dann nicht die Finanzierung, dass die auch eventuell dann von Südtirol finanziert werden zum Teil. Wie das genau im Detail ausschaut, das ist nicht gesagt worden und muss ja so einen Blick nicht ganz durch, weil eben bei Horizons sind ja die riesen Konsortien, deswegen ist, glaube ich, ganz schwierig, dass, also wenn, geht es so, glaube ich, auch noch um ein Südtirol-Tal, aber eben, wie das im Detail funktioniert, ist mir ganz ehrlich noch nicht klar. Was auch ganz cool ist und was mir taugt, ist Open Access. Also die Provinz, das machst du schon seit letztem Jahr, zahlt Open Access Kosten und du weißt, ich bin ein großer Fan von Open Access. Ich finde das toll, dass eben, ich finde es brutal, dass das meiste, was von uns und Kollegen geschrieben wird, dass das kaum gelesen wird und effektiv unter Verschluss gehalten wird. Und nachdem die Forschung bei uns und viel einfach auch durch Steuergelder finanziert wird, denke ich, brauchst du einfach Open Access. Und da finde ich ganz toll, dass die Provinz sozusagen die Open Access Kosten übernimmt. Auch wenn ich sage, das System ist grundsätzlich gesagt, dass schon wieder mit Steuergeldern sozusagen die Arbeit der
Wissenschaftler... Eigentlich müsste das von vornherein schon frei sein. Nicht? Also ganz der genau. Zugang zu publizierten Daten müsste eigentlich schon im Vorfeld frei und open, also offen sein. Aber eben die Realität ist die, wer das schon mal probiert hat, so einen Artikel, einen wissenschaftlichen Artikel herzuladen, da war es meistens hinter einer Paywall. Also, genau. Und der Witz ist, die Artikel sind noch brutal teuer. Ja. Also $70 für 4 Seiten, je nachdem, bei welchem Verlag man sich dann herladet. Ne?
Nein, und was ich wirklich fast pervers finde, muss ich ganz ehrlich sagen, also der Forscher wird oft, eben wenn er nicht durch private Mittel finanziert wird, halt durch öffentliche Mittel finanziert, schreibt den Artikel. Dann schickt er den Artikel an ein Journal und natürlich schickt er einen Artikel an ein Journal mit einem ziemlich hohen Impact-Faktor. Für unsere Zuhörer Impact-Faktor, damit wird einfach sozusagen nicht die Qualität vom Journal gemessen, sondern einfach, wie oft ein Artikel zitiert wird aus diesem Journal. Und natürlich hat Forscher schaut natürlich in die Journals zu publizieren, die einen hohen Impact-Faktor haben. Und
weil die selber werden am meisten gelesen.
Genau. Und, aber deswegen ist es auch schwierig, in die zu kommen. Aber sozusagen, du schreibst einen Artikel mit Steuergeld. Danach muss der reviewed werden. Wer macht den Review-Prozess? Natürlich auch wieder Forscher, die auch wieder durch Steuergelder finanziert werden. Danach musst du sozusagen das ganze Layout und so weiter machen, auch wieder in deiner Arbeit als Forscher, die durch Steuergelder finanziert wird. Und danach lohnt das in ein Journal, was extrem viel kostet. Und wenn eine andere Uni oder irgendein Forscher eben das will, muss er wieder viel Geld zahlen, wieder finanziert durch Steuergelder. Also ich sage, im Grunde ist wirklich ein perverses System, dass man teilweise 3-4 Mal
zahlen muss, um den Artikel zu kriegen, was eigentlich eh schon von den Steuerzahlern finanziert ist.
Genau, absolut. Mhm. Und deswegen, ich finde es zwar toll, dass die Provinz das macht, aber es ist schade, dass es eigentlich notwendig ist. Mhm. Und dass man nicht sagt, du, eben, also meiner Meinung nach muss da ein Gegenbewegung stattfinden, findet ja auch statt. Also man weiß ja ganz, also da hat es jetzt gerade erst vor einem Monat zwar, war der Artikel, dass ganz viele deutsche Universitäten zum Beispiel nicht mehr ihre Abonnements mit den großen Verlagshäusern verlängern wollen und eben auch als Protest, dass die Preise einfach so hoch sind. Und dann gibt es ja auch noch ganz so, ich weiß nicht, kennst du die Piratenseite?
Ganz eine gefährliche Seite. Man sollte auf keinen Fall noch Sci-Hub suchen. Noch keinen Fall.
Sci-Hub.
Sehr gefährlich.
Ja. Sci-Hub.
Sci-Hub. Ja. Dass man Leute zum draufkommen, weil dann kann man viele Paper finden, die nicht hinter einer Paywall sind. Das ist sehr gefährlich.
Eben. Auf Sci-Hub.
Ja, auf Sci-Hub.
Nein, so coole Geschichte eigentlich. Hey, muss man sagen, so ein bisschen gegenbewegen.
Nein, auf keinen Fall.
Ja, okay.
Auf keinen Fall, Achtung.
Darf man keine Werbung machen.
Nein. Sollte man auf keinen Fall auf die Seite.
Nein, aber zurückzukommen, eben, also es war ganz eine coole Veranstaltung. Es waren viele Kollegen aus der Forschung da. Und ich habe auch gefunden, dass das Palais Wienmann eigentlich bei dem Thema recht gut gefühlt war. Wie gesagt, es geht allen mehr, wissen wir. Wir brauchen uns auch nicht beschweren, aber ich glaube, es ist schon mal ein Zeichen in die absolut richtige Richtung.
Wer kann denn da mitmachen? Wenn ich jetzt eine Forschungsidee habe als Privater, kann ich da mitmachen oder muss man da in ein Institut umgestellt sein?
Ja, also es ist halt schon institutionell.
Okay. Ja. Ja, ja. Immerhin den ersten Schritt gemacht. Super.
Du, es sind noch also private Sachen. Also es gibt den Südtiroler Forschungspreis und den Südtiroler Wissenschaftspreis noch und da wirst du als Forscher für deine Arbeit annehmen. Ich glaube, das ist ja relativ hoch tradiert.
Spannende Sache mit der Forschungsoffensive. Wir schauen, was sich da noch tut in Südtirol und darüber hinaus. Marc?
Ja, David?
Und wenn man noch geforscht hat? Und wenn man noch keine Lust mehr hat zu forschen.
Hat man je einmal fertig vorgestellt?
Na stimmt, man müsste eigentlich sein ganzes Leben im Forschungszustand verbringen. Aber wenn man mal sagt, heim geht nichts mehr, was kann man noch machen? Hast du eine tolle Veranstaltungshinweisidee?
Ja, aber der hat jetzt auch wieder mit Forschung zu tun.
Nein, ehrlich jetzt, ja. Bist du... Ja.
Sorry,
Streber.
Am falschen Fuß du musst. Nein, aber etwas Cooles, weil es eigentlich genau in die Richtung geht, was eigentlich da wir machen. Und zwar...
Was machen wir?
Ja, wir labern. Nein, ist, also im Neu haben sie eine ganz coole Veranstaltungsreihe gemacht, die nennen sie Die Forschung spricht Klartext, La Ricerca parla chiaro. Und da sind jetzt 6 Veranstaltungen über die nächsten, also die erste ist morgen, 7.3. Also wir nehmen heute am 6.3.2018.
Hey, wenn jetzt der Zuhörer schlimm war, die
eben, wenn weil die... wir kommen zu spät raus. Aber...
Für Zeitreisende wäre es ganz günstig.
Wer weiß, bis heim?
Bis heim, mehr, ja. Nein, aber für die Nicht-Zeitreisenden?
Für die Nicht-Zeitreisenden sind eben noch 5 verschiedene Veranstaltungen und eben... Es findet eine, also von, wie gesagt, vom 7., eine ist am 21. März, eine am 4. April, eine am 18. April, am 2. Mai und am 16. Mai. Und es, bei der Veranstaltung, es dauert von 6 bis 7 eine Stunde, also auch nicht zu intensiv. Aber jedes Mal sind 2 junge Forscherinnen und Forscher unter 35 Jahren, die sozusagen über ihr Thema reden. Und ich glaube, das ist ganz cool, weil sozusagen die Veranstaltungsreihe ist einfach einmal da, dass man die Welt aus Sicht von den Forschern sozusagen ihren Alltag kennenlernt.
2 wichtige Fragen. Kostet es etwas und gibt es etwas zu essen?
Das ist ja brutal.
Ja, entschuldige. Ja, gibt es etwas zu trinken?
Also, es ist gratis.
Ah.
Und ich weiß nicht, ob es gibt. Also,
Steht nichts.
Steht nichts. Ich meine, ein Grund mehr hinzugehen, oder?
Aber hast du zu viel? Das heißt, ich lass dich vorfühlen, Marc.
Dein Wissensdurst, verstehst du? Den müssen wir stillen, verstehst du? Nein, aber effektiv eine coole Geschichte, weil wir haben, glaube ich, auch sozusagen in unserem Vorgespräch, bevor wir gesagt haben, wir fangen mit unserem Podcast an, oft genug darüber geredet, dass wir der Meinung sind, dass die Wissenschaft näher am Bürger sein soll. Und ich glaube, das bietet sich, also es ist wirklich ein tolles Konzept und eben ist genau für das da. Und dass man auch sozusagen die Bühne in jungen Wissenschaftlern gibt, finde ich auch cool. Und ich glaube, die machen das sicher auf eine coole, kreative super, super. Art und Weise. Und eben, also ich schaue auf alle Fälle ein paar von denen dabei.
Marc,
ja.
Ich habe ein paar coole Sachen.
Auch mit Wissenschaft zu tun.
Die haben, jein, auch mit Wissenschaft zu tun am Rande. Das geht zurück auf Folge 2, haben wir über Mondkalender diskutiert. Das hat mich dazu verleitet, eine eigene Vorführung zu machen im Planetarium zum Thema Mond. Und die heißt Der Mond und was ihm so alles angedichtet wird. Da geht es also hauptsächlich um jene Themen, wo man glaubt, der Mond hat einen Einfluss. Und das werde ich mal umschauen, beziehungsweise habe ich mal umgeschaut und werde das dann dort auch kommunizieren. Bitte.
Na David, 2 Fragen.
Ja.
Ist gratis und gibt es etwas zu essen.
Da wissen's du, was wir gestillt haben. Nein, es ist leider weder gratis, noch gibt es etwas jetzt zu trinken, aber man kann sich das nur überlegen, ob man irgendetwas aufschenkt. Ja, das wäre eine gute Idee, vielleicht machen wir da einen Mondcocktail oder sowas. Ja, war nicht schlecht. Aber auf jeden Fall, was da, das Geld ist es wert, das kostet nämlich 7 Euro und es ist nicht eine Vorführung im Planetarium inklusive, die an dem Tag und nie mehr aufgeführt wird wahrscheinlich, außer nach sehr großem Interesse. Also am 20. April werden wir das machen. Aber es gibt da noch eben auch noch, das Datum ist bewusst auf den 20. April gelegt, weil zusammen der zunehmende Mond eben am Himmel zu beobachten ist. Und dann gehen wir auf den Dorfplatz in Gummer, also praktisch gleich im Planetarium, und dann stelle ich zusammen 2 Teleskope auf, um den Mond dann auch in echt unter dem freien Himmel zu beobachten. Geht natürlich auch leid bei schönem Wetter. Also insgesamt circa 2 Stunden wird es dauern, zwischen so einem Vortrag Fragen anstellen. Es ist sehr interaktiv, ne? Also man soll mir dann auch Fragen stellen. Ich hoffe, ich habe bis zum hin zu allem eine Antwort. Immer schon vieles umgeschaut. In der Zwischenzeit Mondholz nochmal genau umgeschaut und Operationen und wo alles schon, also wirklich jetzt auf wissenschaftliche Studien mit Dank Sci-Hub, oder nein, gerade aufgrund von, wegen sei halt nicht wirklich, auf jeden Fall habe ich mal alles versucht, einmal genauer wen durchzulesen, nochmal was auf mir selber auf den aktuellen Stand zu bringen.
Ja, weil du wirst ein Problem haben, nicht? Ich meine, jetzt werden vielleicht dran oder andere Gast, wird schon in so einem Podcast umgekehrt haben, wird da super vorbereitet hinkommen, wird absolut kritische Fragen stellen und wird die da
extrem. Umso besser, dann wird es noch interessanter.
Eben,
genau. Und Marc, darf ich nur etwas sagen, weil das ist mir davor eingefallen. Am 17. März, und das geht sich jetzt nämlich aus, auch für die Nicht-Zeitreisenden unter unseren Zuhörern. Es wird aber knapp, weil am 16. glaube ich, kommt die Folge raus. Ja. Am 17. ist schon soweit. Gibt es einen Cocktailabend im Planetarium.
Ui, also da gibt es was zu trinken.
Da gibt es was zu trinken. Und da gibt es sogar mehrere Cocktails zu trinken. Mindestens zwei, wahrscheinlich sogar mehr. Und zwar komplett neue, die gibt es noch gar nicht. Die werden erfunden vor Ort, wahrscheinlich erfunden schon vorher, aber gemixt vor Ort, einen analkoholischen, Cocktail zum Thema Sterne, Planeten und Mond. Von Lukas Plattner, der einen Preis gewonnen hat, also ein Cocktailmixer, Barista, der beim Wörthersee Cup, da gibt es einen eigenen Cocktail Wörthersee Cup, einen Preis eingeheimst hat, und da kommt zu uns und stellt da seine neuen Kreationen vor. Das soll ja natürlich auch einen wissenschaftlichen Aspekt haben. Das Ganze wird begleitet von einem Vortrag, vom Luke Skywalker des Planetariums, a.k.a. mir. Der Vortrag heißt Sternhagel voll Alkohol im Weltall. Und es gibt sehr viele Aspekte, die man eigentlich auf Alkohol und Weltall sagen kann. Der dauert 30 Minuten, 35, aber ist ganz, hoffentlich ganz witzig gemacht. Und wenn man da vorne noch ein bisschen Cocktail trinkt, dann ist es einfach.
Von was redest du noch? Der erste Astronaut, der sozusagen.
Der erste besoffene Astronaut.
Eben, genau.
Unter anderem über Astronauten, weil ich noch mal das Klassische, nicht man denkt so, die Astronauten saufen nicht oben oder den nicht eigentlich den ganzen Tag. Aber das, was man so normalerweise denkt, es gibt aber in Wirklichkeit, um jetzt nicht allzu viel zu spoilern, viele Orte auch im Weltall, wo man Alkohol findet. Zum Beispiel interessanterweise das Zentrum der Milchstraße. Dort findet man extrem viel Alkohol, Ethanol, nur dazu mit Geschmack von Himbeere, also Himbeergeschmack. Also das Molekül, was den Himbeergeschmack macht, hat man dort gefunden. Viel Alkohol hat man gefunden. Das heißt, man weiß jetzt, das Zentrum der Milchstraße riecht nach Himbeerschnaps. Das wäre ein Beispiel von ganz vielen, wo man da Berührungspunkte findet. Und das haben wir eben zum Anlass genommen und diesen Vortrag weiter erhalten. Das kostet auch was, das kostet sogar ein bisschen mehr, 15 Euro, aber mit praktisch Open Bar, so mehr oder weniger. Deswegen glaube ich, zahlt es schon aus.
Ja, coole Geschichte. Und weil du gesagt hast, der Astronauten trinken da oben vielleicht, wo Alkohol ist, da darf Musik nicht fehlen, habe ich gehört. Und ich glaube, da wird recht viel Musik gehört auf der internationalen Raumstation, oder?
Gute Überleitung, Marc, du bist der King der Überleitung. Yes.
Ich gleich.
Auf der ISS wird sogar Radio gelost. Und zwar gibt es eine einzige Radiostation, die auf der ISS gelost wird. Und das ist eben mein Social-Media-Tipp der Woche. Das ist Third Rock Radio. Ein Radio-Stream online. Kann jedem empfehlen. Erstens mal Third Rock Radio. Third Rock bezieht sich auf den dritten Felsen oder den dritten Planeten von der Sonne ausgerechnet. Das ist also praktisch die Erde. Ein Radiokanal, der von der NASA betrieben wird. Und Rock auch noch insofern passend, weil du sehr viel New Rock präsentiert wird zwischen Killers, was ist Muse, also wenn einem die Musik gefällt, das ist der Kanal. Und es gibt hin und wieder auch so Einspielungen, ein bisschen so Aktuelles über die ISS, über die Forschung von der NASA, ist ganz nett gemacht, auf Englisch logischerweise. Und leider um dir zu sagen, wie sie sich selber vermarkt, haben wir das aufgeschrieben, wie sie das ankündigen, ihre Radiostation, sagen sie: Are we alone in the universe? If not, we have a kick-ass soundtrack for the meet-and-greet-party. Das ist praktisch ihre, wie sie sich selber umkündigen, und das wirklich gut gemacht, muss ich sagen, und man kann das auch über die NASA-App aufs Handy streamen, und wirklich fantastische Entdeckung die Woche gewesen, und die hoch eigentlich einmal den Radio, muss ich sagen.
Ja, coole Geschichte. Ich meine, ich weiß nicht, wie sinnvoll ist, wenn wir leben auf Outer Space mit Muse und so willkommen heißen, aber...
Wer weiß,
vielleicht
siehst du es.
Vielleicht siehst du es, ja eben. Nein, Muse ist eh cool. Hör ich gern. Na, super.
Ist klar.
Wir bleiben bei der Astronomie, wenn ich darf. Und zwar eine Entdeckung, die mich persönlich extrem gefreut hat, wo ich sie gelesen habe. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen Mainstream gegangen. Es hat ein Paper gegeben auf Nature. Nature ist die oder das Journal, wo man publizieren will, mit dem höchsten Impact-Faktor, wo wir gerade davor noch geredet, Da werden also die Highlights der Wissenschaft veröffentlicht. Ich habe sogar ein Abo, ganz offiziell ein Abo. Ja. Und da ist ein Paper veröffentlicht worden von der Entdeckung einer Supernova. Marc, was ist eine Supernova?
Jetzt hast du mich.
Jetzt habe ich.
Nein, hast du mich, glaube ich, nicht. Wenn ein Stern explodiert, nicht.
Ganz genau.
Oder stirbt er eigentlich? Ja.
Ja, im Prinzip. Also wenn ein Stern stirbt oder explodiert eben, dann entsteht diese Supernova. Also er wird dann extrem hell für kurze Zeit. Und das passiert hin und wieder mal, ist aber sehr, sehr selten, dass man das so mal beobachtet. Und was ist jetzt da passiert? Ein Amateurastronom hat mit seinem kleinen Spiegelteleskop, also es ist wirklich 40 cm Spiegel, das ist also, jeder kann sich das kaufen, der wollte seine Kamera testen, hat sich irgendeine Galaxie ausgesucht, sein Teleskop da ausgerichtet und was passiert? Jetzt merkt er innerhalb von die anderthalb Stunden, wo seine neue Kamera testet, merkt er, hoppala, durch ein Stern explodiert. Der ist beim Explodieren gewesen.
Das habe ich gerade gelesen, ne? Das war in Argentinien, aus Südamerika.
Ja, irgendwo in Südamerika, Argentinien, glaube ich, ist gewesen. Im Paper wird er als V.B. Um seine Privacy zu bewahren, dargestellt, aber man findet da sicher die Artikel online. Das Fantastische an dem war, normalerweise was passiert ist, man entdeckt, die ganzen Teleskope, die den Himmel absuchen, entdeckt eine Supernova erst Stunden, nachdem es eigentlich schon losgegangen ist. Also man sieht eigentlich leider den Abfall von der Explosion. Also der Akt selber, der Sterbeakt eines Sterns, ist meines Wissens bis heute noch nie beobachtet worden. Und der hat praktisch umgefangen, genau in dem Moment, wo der Stern gestorben ist. Und das war ein unglaublicher Glücksfall. Das ist,
also, wie ein Sechser im Lotto.
Ja, nein, unwahrscheinlicher sogar. Also das ist wirklich fantastisch gewesen. Das haben natürlich die Wissenschaftler gleich hergenommen und haben zum ersten Mal schauen können, wie entwickelt sich eine Supernova, aber von Anfang an. Und nicht allein Abfall, also sozusagen von der Lichthelligkeit, sondern auch den Aufstieg. Und das ist also das Paper der Woche. Wer das mal nachlesen will, da findet es auf Nature und sicher nicht auf Sci-Hub. Das heißt, A Surge of Light at the Birth of a Supernova. Also ein Aufblitzen von Licht bei der Geburt einer Supernova. Sie haben das natürlich sehr positiv betitelt. Der Geburt einer Supernova ist aber gleichzeitig der Tod eines Sterns. Das hat man auch so gesagt. Und der erste Autor ist ein gewisser MC Bursten oder Bursten.
Okay.
Veröffentlicht worden am 22. Februar 2018. Wer das mal lesen will, der kann ihn allein kontaktieren auf Twitter, dann kann ich es gerne schicken. Aber es gibt viele, es ist auch auf Spiegel, meine ich. Wo hast du es gelesen?
Nein, das ist schon länger her, also keine Ahnung. Na, coole Geschichte, David.
Marc, was ist ein wahrer Schotte?
Braveheart.
Ein wahrer Schotte?
Nein, Braveheart war der Film mit ganz vielen historischen Fehlern. Aber
es geht ja nicht um den Film, es geht nicht um die Historie der Sache. Kein wahrer Schotte ist ein logischer Trugschluss, den man meistens nicht in der Form wiedererkennt, aber sagen wir das, was dem dahinter liegt, das erkennt man immer wieder. Und sagen wir, worum geht's? Das heißt deswegen so, weil ein Schriftsteller namens Anthony Flew hat das 1975 in einem Buch zum ersten Mal veröffentlicht. Thinking About Thinking heißt das Buch. Und das ist also eine folgende Argumentation. Stell dir vor, Dialog zwar leid, wie mir zwar zum Beispiel. Das Argument lautet von einem, kein Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei. Dann könnte jetzt die Antwort kommen von dem anderen. Aber mein Onkel Angus ist Schotte und er streut sehr wohl Zucker auf seinen Haferbrei. Und dann kommt als Replik sozusagen, kein wahrer Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei. Also man verschiebt sozusagen ad hoc in dem Moment der Diskussion wieder, sagen wir, die Voraussetzung nach hinten praktisch. Ja, das ist aber das falsche Beispiel. Also man widerlegt eigentlich das Beispiel, aber mit keinem rechten Argument. Nicht? Also das hört man auch in der Politik oft einmal. Oder bei den Religionen, wenn irgendwie ein Attentat geschieht von irgendeinem Fanatiker, nicht? Dann hört man allem, aber kein wahrer Angehöriger meiner Religion würde das machen. Das ist genau das, geht in der andere Richtung, kein wahrer Schotte, also kein wahrer Angehöriger würde das machen, weil die echten Angehörigen seien so und so und so. Nicht? Aber das ist die Interpretation, ist praktisch, oder die Argumentation, muss ich sagen, ist falsch. Nicht? Also das kann man mal aufpassen, das hört man immer wieder.
Ja, und vor allem um ein Definitionsproblem, wer ist schon ein wahrer Schotte?
Ja eben, das ist ja genau auf das Spiel des Jahres. Oder kein wahrer Katholik würde genau das und das und das machen. Nicht? Also das ist die kein wahrer Schotte, logischer Trugschluss der Woche.
Danke, David. Ja, in dem Fall hoffe ich, dass wir ganz viel wahre Zuhörer wieder gehabt haben. Und ich darf mich freuen, weil wir haben schon einiges an Feedback gekriegt. Muss man sagen, danke fürs gute Feedback, danke fürs konstruktive Feedback, auch danke für Verbesserungsvorschläge. Mir tat es auch freuen, wenn es Themen vorgeben tat. War natürlich ganz wichtig. Uns gefällt auch, wenn es ins was fragt. Eben einmal kritische Sachen. Also wir sind auf Twitter da, wir sind auf Instagram da, wir sind auf Facebook da. Und wir freuen uns wirklich, weil wir von euch hören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wir wünschen euch wieder einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann immer es das Herz. Und lasst euch gut gehen, habt es fein. Und schön, schön, schön gleich.
Ich gleich.
Ihr Peter.
Ich gleich.